Hey America? Klaus Brinkbäumer und Rieke Havertz erklären die USA.
Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Rieke Havertz, internationale Korrespondentin in Berlin.
Und ich bin Klaus Brinkbäumer und arbeite für den Mitteldeutschen Rundfunk und die ARD und bin in Leipzig. Rieke, eine politische Sendung machen wir eigentlich immer.
Wir müssen einfach bald mal wieder so eine richtige nur Off-Topic-Sendung machen. Aber ich glaube, in diesen Zeiten wird es schwer, aber wir müssen das schaffen, bevor es so richtig in den Wahlkampf geht. Aber diese Woche ist nicht die Woche dafür.
Das schaffen wir, weil die Sportsaison ja wirklich auf diverse Höhepunkte zusteuert und weil dieser Wahlkampf ein bisschen vorhersehbar sein wird. Kann man das? Doch, ich glaube, das wird er sein. Wir kriegen die Luft für eine völlig unpolitische Sendung, aber du hast recht, nicht heute.
Nein, weil heute müssen wir sprechen über, ja, ich las in einigen Zeitungen, die USA machen wieder Weltpolitik. Wir werden darüber sprechen, wie es dem republikanischen Sprecher des House of Representatives gelungen ist, doch noch Ukraine-Hilfen durch seine doch sehr zersplitterte, konservative und sehr dünne Mehrheit im Haus zu bekommen. Mike Johnson hat eine interessante Wandlung in den vergangenen Tagen vollzogen. Darüber werden wir sprechen. Und natürlich sprechen wir über Donald Trump, der dieser Tage weniger unterwegs ist im Land, um Wahlkampfauftritte zu absolvieren, sondern doch mehr in seiner alten Heimat New York, wo er sich vor Gericht verantworten muss. Der erste Prozess und damit historisch der erste Prozess gegen Donald Trump hat begonnen. Auch darüber wollen wir sprechen.
Es ist natürlich nicht der erste Prozess gegen Donald Trump. Der Mann kann ja gar nicht ohne Prozesse. Es ist aber der erste Prozess gegen einen ehemaligen Präsidenten und natürlich historisch. Wenn wir jetzt kurz darüber reden, wie sehr, ich wollte gerade sagen, paid das Land eigentlich Attention, Rieke. Es ist früh am Morgen, als wir jetzt hier aufnehmen. Also wie sehr ist das Land eigentlich aufmerksam für Politik? Im April sind die USA komplett sportfixiert. Das sind sie eigentlich schon seit März. Im März entscheidet sich die College-Saison der Basketballer und das finale Turnier wird March Madness genannt, weil das Land wirklich im kollektiven Wahn auf diese Basketballspiele starrt. Jetzt im April sind die Playoffs in Eishockey und vor allem Basketball. Basketball ist natürlich in den USA noch einmal populärer als Eishockey. Ich darf das kurz sagen, an diesem Tag, an dem wir aufnehmen, führen meine beiden Teams, die Rangers und die Knicks, gegen Washington respektive Philadelphia mit 2-0 Siegen. Es ist also ein schöner Frühling. Ist das Land aufmerksam für Politik? Begrenzt, aber wir sind's, Rieke. Los geht's.
Ich glaube auch, ehrlich gesagt, ich widerspreche dir sofort, das haben wir selten in quasi Minute drei dieser Sendung, dass die Aufmerksamkeit für Politik schon gerade trotz allem, was du gerade gesagt hast, sehr hoch ist. Ich weiß gar nicht, ob die Aufmerksamkeit so sehr dabei auf diesem Prozess gegen Trump liegt. Da gibt es ja auch Debatten darüber, ob die Medien zu viel darüber berichten. Darüber können wir später sicherlich auch noch diskutieren. Ich meine aber vor allen Dingen das, was wir gerade an US-amerikanischen Universitäten erleben, die Proteste gegen den Gaza-Krieg, das Einschreiten der Polizei dieser Tage und die große Debatte an eben Universitäten darüber, wie aus US-Sicht mit diesem Krieg in Gaza und vor allen Dingen mit der israelischen Regierung umgegangen wird. Das finde ich schon erstaunlich. Das habe ich selten erlebt in jüngerer Geschichte, dass es zu solchen Protesten kommt. Und deswegen glaube ich, sind auch gerade die jüngeren Amerikaner innen sehr politisch. Aber du hast sicherlich recht, wenn man wahrscheinlich den großen Durchschnitt nimmt in den USA, ist man doch auch erleichtert, wenn man sich ein bisschen in die Sportarten zurückziehen kann, die man so präferiert und nicht unbedingt immer Weltlage, Krisen und eben Donald Trump verfolgen muss.
Jetzt nun wirklich die große Politik und wie selten und wie konstruktiv, wie schön, dass wir sagen können, Washington gets something done. Das Klischee über Washington, das in Amerika nun wahrlich verbreitet ist und auch immer wieder bestätigt wird, sagt etwas anderes. They don't get anything done in DC, aber es ist anders jetzt. Ein großes Gesetzesvorhaben ist durchgekommen. Steigen wir doch ein.
Und da hören wir doch vielleicht gleich erstmal den Moment, um so ein bisschen in die Stimmung reinzukommen, als am vergangenen Wochenende im Haus eben mit 311 Ja-Stimmen und 112 Nein-Stimmen ein Gesetzentwurf angenommen wurde, der für die Ukraine, ja, man kann es glaube ich so sagen, überlebenswichtig war. Und das hören wir einmal ganz kurz. Es wird genau das gesagt. Bei dieser Abstimmung gibt es 311 Ja-Stimmen und 112 Nein-Stimmen. Der Gesetzesentwurf ist damit angenommen. Dann hört man Jubel und dann wird noch so hinterhergeschoben, es hat eine Person als anwesend gestimmt und dann wird mit dem Hämmerchen ein bisschen gehauen und es heißt bitte hier wieder Ordnung in diesem House of Representatives, weil eben vor allen Dingen die Demokraten in Jubel ausgebrochen sind, Ukraine-Fähnchen geschwenkt haben. Hier einmal der Moment im Haus.
On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Oh, one voting present. I missed it, but thank you. Okay. The House will be in order.
Und weil am späten Dienstagabend der Senat dieses Gesetz ebenfalls verabschiedet hat, das war von Anfang an sicher gewesen, weil die Demokraten dort die Mehrheit haben und weil Joe Biden, der Präsident, angekündigt hat, den Gesetzesentwurf unverzüglich zu unterschreiben, ist es klar und steht es fest, dass es so kommt. Das House of Representatives war der neuralgische Punkt. Die Parlamentskammer hat am Samstag also den Entwurf verabschiedet, der 61 Milliarden US-Dollar, das sind umgerechnet rund 57 Milliarden Euro Umfang hat. Und wir werden gleich noch diskutieren, warum vor allem die Republikaner ihre Position verändert haben. Sie hatten es ja monatelang blockiert. Das Gesetzespaket sieht die Mittel vor, viele Milliarden, wir sagten es gerade schon, für die Aufstockung des US-Militärbestands. Das Geld geht also indirekt in die Ukraine, da die USA das angegriffene Land ja in der Regel mit Ausrüstung aus ihren eigenen Beständen versorgen. Der Rest dann geht für militärische Unterstützung, Finanzhilfe, also direkte Finanztransfers drauf. Letztere sind als Darlehen deklariert. Und eingefrorene russische Staatsgüter sollen jetzt tatsächlich, darüber ist lange geredet worden, verkauft werden und dann ebenfalls diesem Zweck zugeführt werden. Ich sag's mal so. Zudem heißt es in dem Text, US-Präsident Biden solle der Ukraine so bald wie machbar, Zitat, Zitat, Ende, weittragende Raketensysteme vom Typ ATAC-MS zur Verfügung stellen. Kiew hofft seit langem auf dieses Waffensystem, weil dessen Raketen vom Boden aus auf Ziele am Boden abgefeuert werden. Und das, so jedenfalls Präsident Zelensky, sei das, was die Ukraine dringend brauche. Was könnte jetzt wie geliefert werden, Rieke?
Ja, das ist natürlich jetzt die große Frage. Vieles ist schon in den Startlöchern von der US-amerikanischen Rüstungsindustrie und aus den Beständen der Streitkräfte stammen wichtige Waffensysteme und die Munition dafür. Also vor allen Dingen mit der Munition hatte die Ukraine in den letzten Wochen wahnsinnig große Probleme. Washington ist ja mit bisher mehr als 40 Milliarden Euro der mit Abstand wichtigste Geldgeber für die Ukraine. Und was dringend gebraucht wird, das sagen unsere Fachexperten, die sich mit militärischem Gerät und Beständen deutlich besser auskennen. Das sind neben den ATACMS Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS, mit denen Logistik- und Kommandozentren der Russen weit hinter der Front getroffen werden können, um eben Nachschub und Kommunikation zu stören. Außerdem wird auch dieser Raketenwerfer gebraucht, um eben die von dir gerade erwähnten ATACMS abzufeuern. Das sind diese ballistischen Kurzstreckenraketen, mit denen Ziele in mehr als 160 Kilometern Entfernung getroffen werden können. Also insofern geht es vor allem darum, die Verteidigungskapazitäten der Ukraine zu erhöhen und damit eben auch Ziele nicht direkt an der Frontlinie zu treffen, sondern auch dahinter. Und dazu kommen noch Patriot-Flugabwehrsysteme, das eben auch ballistische Raketen abfangen kann. Ohne die USA gehen die Ukraine langfristig eben auf allen, sage ich mal, Ebenen nicht nur Munition aus, sondern sowohl Raketen, Ersatzteile, all diese Dinge sind für die Ukraine relevant. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass Geld fließt, sondern dass ganz konkret auch fast auf jeder Verteidigungsebene Waffen geliefert werden können und Nachschub da ist, um die Ukraine in diesem Kampf gegen Russland zu halten. Und ich glaube, das war auch das, was es so tragisch gemacht hat, auch aus einer globalen Perspektive heraus, dass über einen innerparteilichen Streit, über den wir jetzt noch sprechen werden, der, du hast es eingangs schon gesagt, die Vorstellung, dass in Washington irgendwie nie etwas passiert, dass die nichts hinkriegen und vor allen Dingen das Haus ist ja in den letzten Monaten zu einem derartigen Zirkus verkommen. Man muss es wirklich so sagen, dass wenn es nicht so tragisch wäre, hätte man irgendwie daneben sitzen können und mit Popcorn sich das ganze Schauspiel immer fröhlich angucken können. Aber genau, weil es eben diese Tragweite hatte, weil es nicht um irgendeine Kleinigkeit ging, sondern wirklich um die Verteidigungskapazität der Ukraine, war es so wichtig, dass das passiert. Und diese kleine Aufstellung soll nur einmal zeigen, auf welchen Ebenen für die Ukraine das alles wichtig war.
Es gab dann noch weitere Beschlüsse oder es sind noch weitere Hilfspakete, die ins Ausland gehen, Teil dieses Pakets. 26 Milliarden Dollar für Israel, das ist angenommen worden mit 366 Ja-Stimmen gegen 58 Nein-Stimmen, 7 Enthaltungen, also auch dort ein überparteilicher Beschluss, Demokraten und Republikaner vereint. 8 Milliarden Dollar gehen nach Taiwan. Ich sag's nur, weil es so ungewöhnlich ist. 385 Mal Ja, 34 Mal Nein. Einmal present und 11 Mal not voting, also enthalten. Und dann noch der von uns ja, ich glaube, im vergangenen Okay America besprochene TikTok-Ban. Ich überlege gerade, vergangen oder vorvergangen, aber ich glaube, es ist 2 Wochen, 3 Wochen her. TikTok-Ban.
Nicht so lange auf jeden Fall.
Das TikTok also, unsere Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, in amerikanische Eignerschaft, in amerikanischen Besitz überführt werden solle, ansonsten zugesperrt werden müsse oder für die USA jedenfalls gesperrt werden solle. 360 Mal Ja, 58 Mal Nein. 13 Mal not voting, also Enthaltung. Ehe wir jetzt, und wir haben es schon angekündigt, darauf kommen, warum die Republikaner ihre Position geräumt haben, die Reaktion von Volodymyr Zelensky.
Ja, der dankte natürlich dem US-Repräsentantenhaus für dieses Votum. Er sei beiden Parteien sowie persönlich Mike Johnson, und jetzt Zitat, dankbar für die Entscheidung, die die Geschichte auf dem richtigen Weg hält. Zitat Ende. Das hat er über X getwittert. Und dann noch ein weiterer Satz von Zelensky. Demokratie und Freiheit werden immer eine globale Bedeutung haben und niemals scheitern, solange Amerika hilft, sie zu schützen. Er hatte ja auch im Vorfeld dieser Abstimmung, die ja sich tagelang ankündigte, weil Johnson eben so ein Gesetzespaket quasi gepuzzelt hat, um eben über die Ukraine und Israel und Taiwan separat abstimmen zu lassen, hatte er zum Beispiel auch gesagt, wenn Teile dieser Gelder als Darlehen deklariert werden würden, so wie es jetzt eben auch der Fall ist, das sei gar kein Problem. Also da ist er auf die USA zugegangen. Das steht jetzt so in diesem verabschiedeten Gesetz. In der Realität muss man sich natürlich fragen, wird die Ukraine jemals in der Lage sein, diese Gelder wirklich zurückzuzahlen? Also ist es ein wirkliches Darlehen oder ist es nur etwas, was auf Papier erstmal geduldig steht und am Ende wird es natürlich anders kommen. Aber ich finde, diese Nachricht von Zelensky, die unterstreicht auch noch einmal, wie überlebenswichtig es wirklich für sein Land war. Und der Mann, der eben im Zentrum stand, Mike Johnson, der zeigte sich während der Abstimmung im House of Representatives sehr zurückhaltend. Er hat da nicht eine große Show abgezogen, hat sich aber natürlich danach auch vor Reportern geäußert. Und auch das ein bemerkenswertes Statement, würde ich sagen, Klaus.
Hören wir es doch zuerst und übersetzen oder fassen hinterher zusammen. Hier kommt Mike Johnson.
This is an important matter. I think it's timely. I think you've heard from leaders around the world, including in Ukraine, that this is being done on a timely basis, and the House had to have the time to deliberate and do this in the right manner. I think we did our work here, and I think history will judge it well.
What is your message to those?
You're being asked to resign, William Jeffries, about that, and do you plan to if it's brought?
No, listen, I, as I've said many times, I don't walk around this building being worried about a motion to vacate. I have to do my job. We did. I've done here what I believe to be the right thing, and that is to allow the House to work its will. And as I've said, you do the right thing, and you let the chips fall where they may.
Und wir haben es gehört, Johnson sagt, es sei eine wichtige Angelegenheit, es sei höchste Zeit. Und jetzt Zitat, Sie haben von führenden Politikern in der ganzen Welt, auch in der Ukraine gehört, dass es höchste Zeit ist. Das Abgeordnetenhaus musste die Zeit haben, darüber zu beraten und es auf die richtige Art und Weise zu tun. Ich denke, wir haben unsere Arbeit getan. Und ich denke, in den Geschichtsbüchern wird es gut beurteilt werden. Auch eine interessante Wertung. Ein Reporter fragt Mr. Speaker, Sie werden zum Rücktritt aufgefordert. Damit meint der Reporter aus der eigenen Partei. Es gibt Republikaner, die Johnsons Verhalten für Verrat halten, ne? Dass er sich also mit den Demokraten gemeinsam für dieses Gesetzespaket stark gemacht habe, sei Verrat. Werden Sie das tun? Werden Sie zurücktreten? Und jetzt kommt wieder Johnson. Nein, hören Sie, wie ich schon oft gesagt habe, ich laufe nicht in diesem Gebäude herum und mache mir Gedanken über ein Misstrauensvotum. Ich muss meine Aufgabe erfüllen. Das haben wir getan. Mike Johnson, Speaker of the House.
Dass Johnson dieses Paket durchgebracht hat, das lag natürlich auch mit an den Demokraten. Ohne die Stimmen der Demokraten hätte es nicht geklappt. Dafür ist die Mehrheit von den Republikanern zu eng und die Kontroverse über diese Gelder für die Ukraine zu groß. Und eine der ja Redelsführerinnen derer vom ganz rechten Rand der republikanischen Fraktion, die kategorisch gegen weitere Gelder für die Ukraine sind und damit auch Gegnerin von Mike Johnson, das ist Marjorie Taylor Greene. Ich glaube, wir haben sie schon ein paar Mal erwähnt in diesem Podcast. Sie ist Abgeordnete aus dem US-Bundesstaat Georgia. Sie ist die, ich würde sagen, loyalste und vor allen Dingen lauteste Trump-Anhängerin im Haus. Sie ist offene Anhängerin von Verschwörungsideen und seit Wochen sagt sie, ich werde ein Misstrauensvotum einbringen gegen Mike Johnson, sollte er diese Gelder überhaupt zur Abstimmung stellen. Bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hat sie es nicht gemacht. Auch das hat Gründe, aber sie hat sich natürlich nach dieser Abstimmung auch vor die Presse gestellt und hat Folgendes gesagt. Mike Johnson hat Amerika wieder einmal verraten. Und wir sprechen hier von einer Republikanerin, die über ihren eigenen Fraktionsführer spricht. Nachdem er nichts getan hat, das ist jetzt wieder Marjorie Taylor Greene, um Amerikas Südgrenze zu sichern. Joe Bidens Justizministerium vollständig finanziert hat, das Präsident Trump 91 Mal angeklagt hat und Bidens politischer Gestapo ein brandneues FBI-Gebäude gegeben hat, das größer als das Pentagon ist, hat Sprecher Johnson gerade 61 Milliarden Dollar zur Finanzierung des Stellvertreterkriegs gegen Russland in der Ukraine geschickt. Die Republikaner im Repräsentantenhaus und das amerikanische Volk wären ohne seine Illoyalität und seinen Verrat an seinen Prinzipien stärker. Jetzt ist es an der Zeit, dass meine Kollegen nach Hause gehen und sich bei ihren Wählerinnen melden. Wir brauchen einen neuen Sprecher des Repräsentantenhauses. Das ist die andere Seite der Republikaner gerade.
There is more support. It's growing. I've said from the beginning I'm going to be responsible with this. I support my majority. I support the majority next time. I do not support Mike Johnson. He's already a lame duck. If we had the vote today in our conference, he would not be speaker today. He's already a lame duck. He can't raise money. Everyone knows it. We know we can't win the majority next year without raising money. He can't be speaker. He doesn't have the vote. And then he did this in here on the House floor, foreign war package that does nothing for America. It's unbelievable. I'm thankful that America gets to see who this man is. I'm thankful that America gets to see who the people that voted for this is, because this is the only way it's going to change. This is the sellout of America today. When we had members of Congress in there waving the Ukrainian flag on the United States House of Representatives floor, while we're doing nothing to secure our border, I think every American in this country should be furious.
Und wie kam es jetzt aber zu diesem Sinneswandel bei Mike Johnson? Er hatte an einem, ja, wie sagt man so, Paket, Bündel an Gesetzen gepuzzelt, um irgendwie diese Gelder durchzubringen. Und das funktioniert in Amerika ja immer so mit anderen Teilen, anderen Gesetzen, Gesetzen, die mit diesem so gar nichts zu tun haben müssen, zusammengefügt, damit jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete irgendeinen Grund finden würden, dafür zu stimmen. So funktioniert die Gesetzesfabrik ja in Washington DC, wenn sie denn mal funktioniert. Im Fall der Ukraine hat Johnson also einen Teil des Pakets in ein Darlehen umgewandelt, um jenen Republikanern entgegenzukommen, die die Hilfen kritisch sahen. Er hat angekündigt, bald einen weiteren Gesetzesentwurf einzubringen, der sich mit einer besseren Sicherung der Grenze zu Mexiko befasst. Das war natürlich und ist und bleibt ein großes republikanisches Thema. Es ist das populistische Kernargument der rechten Republikaner. Sie lehnten die Gelder für die Ukraine ab, solange die Probleme im Land, die an der Südgrenze sind, für die Republikaner zentral nicht gelöst seien. Die Republikaner sprechen vom Krieg an der Südgrenze des Landes und die Migranten, die dort in die USA hinein wollen, nennen die Republikaner Feinde. Die Lage ist so angespannt, aber ich glaube, man muss es gar nicht wirklich dazu sagen, es ist kein Krieg, Rieke.
Nein, natürlich ist niemand an der Südgrenze der USA im Krieg, vor allen Dingen verglichen mit dem, worum es in der Ukraine geht. Aber das ist eben die Verknüpfung, die in einem Wahlkampfjahr gemacht wird. Und für den amerikanischen Steuerzahler ist es eben schlecht, wenn das Geld ins Ausland geht und das Geld soll im Inneren des Landes bleiben. Und so hat es auch Mike Johnson selbst übrigens relativ lange gesehen. Es ist wirklich eine interessante Wandlung für ihn, der ja aus relativer Unbekanntheit in diesen Posten des Sprechers gehoben wurde, nachdem, wir erinnern uns, Kevin McCarthy diesen Job, den er so unbedingt wollte und den er in sehr, ich glaube 15 waren es, demütigen Wahlgängen Anfang 2023 endlich bekam, um ihn dann im vergangenen Oktober direkt wieder zu verlieren, weil eine der ja Zugeständnisse, die er machen musste, um überhaupt die Stimmen von den Republikanern zu bekommen, war eben jene, dass ein einzelner Abgeordneter das Recht hat, ein Misstrauensvotum gegen den Sprecher einzubringen, und genau das ist ihm dann widerfahren. Darüber ist er gestolpert, und das ist eben eine Folge, mit der Mike Johnson jetzt auch zu leben hat, weswegen Marjorie Taylor Greene sagen kann, wir brauchen einen neuen Sprecher, und sie kann damit drohen, eben diesen Misstrauensantrag einzubringen gegen ihn. Sie braucht da keine Allianz von anderen. Und so ist eben dieser Mike Johnson zum Sprecher geworden, den, glaube ich, selbst, Politikkonnoisseure in den USA davor nicht wirklich kannten. Und er hatte sich auch immer weitgehend gegen die Finanzierung der Ukraine-Hilfen ausgesprochen. Und zu Beginn seiner Amtszeit hatte er erklärt, dass er eine Abstimmung in dieser Angelegenheit erst dann zulassen würde, wenn die Grenzforderungen seiner Partei erfüllt seien. Also wenn eben alles, was sich die Republikaner an der Grenze zu Mexiko wünschen, auch durchgesetzt würden. Und dann hat er aber eben diese Wandlung vollzogen, und du hast es ja gerade schon zitiert, er spricht jetzt in diesen Tagen viel davon, dass die Geschichte eben die Geschichtsbücher beurteilen würde, wie das Verhalten der Republikaner zu bewerten sei, und dass es eine kritische Zeit jetzt sei und dass er natürlich egoistisch weiter Entscheidungen treffen könnte oder aber etwas anderes tun könne und etwas tun könne, was er für richtig halte. Und warum er das für richtig hält, das hat viel auch mit Geheimdienstinformationen zu tun und auch mit Treffen im Weißen Haus.
Diese Geheimdienstinformationen, die er erhalten habe, fasst Johnson so zusammen: Ich glaube, dass Wladimir Putin, ich zitiere ihn jetzt, weiter durch Europa marschieren würde, wenn wir es ihm erlauben würden oder wenn man es ihm erlauben würde. Ich denke, er könne als nächstes ins Baltikum gehen. Ich denke, dass es zu einem Showdown mit Polen und einem unserer NATO-Verbündeten kommen könnte. Und nach Angaben von diversen Menschen, die bei den Gesprächen dabei waren oder jedenfalls über den Inhalt informiert waren, fand eines dieser Briefings für Johnson und für andere im Februar im Oval Office statt, also im Büro Joe Bidens, als führende Vertreter des Kongresses eben mit dem Präsidenten zusammentrafen, um die Finanzierung und die Hilfen der Regierung für die Ukraine zu besprechen. Bei diesem Treffen versuchten der CIA-Direktor William Burns und andere, ja, wie sagt man, hochrangige Vertreter der nationalen Sicherheit, so wird es, glaube ich, genannt, Johnson klarzumachen, wie schnell der Ukraine die Munition ausgehen würde und tatsächlich ja auch ausging und welche Folgen das haben könnte, wenn die Luftabwehr zusammenbrechen würde und nicht mehr funktionsfähig sei.
Und mit dem Hintergrund dieser Informationen und auch, so heißt es in diversen US-amerikanischen Medien, beeindruckt von den Berichten, die Johnson bei Treffen mit Wladimir Zelensky und anderen über das Ausmaß des Elends in der Ukraine gehört hatte, was ihm, der ein gläubiger Christ ist, auch nochmal beeinflusst haben soll, ist er eben zurückgegangen in seine Fraktion und hat gesagt, ihr müsst euch diese Sachen anhören. Es gibt natürlich auch im Kongress abhörsichere Räume, wo solche Informationen über Sicherheitslagen ausgetauscht werden können. Er ist mit Mitgliedern des Geheimdienstausschusses des Kongresses zusammengekommen und hat so eben versucht, in seiner republikanischen Fraktion eine Mehrheit davon zu überzeugen, dass es eben richtig ist, für diese Hilfen zu stemmen. Und wir müssen ja auch an dieser Stelle sagen, es sind natürlich nicht alle Abgeordnete so drauf wie Marjorie Taylor Greene. Das ist eine sehr laute und nicht ganz kleine, aber natürlich nicht die größte Fraktion innerhalb der republikanischen Partei. Allerdings, weil die Mehrheiten eben so dünn sind, war es für Johnson schon wichtig und eben auch, um zu versuchen, Unterstützung weiter für seinen Job zu haben, dass er möglichst viele Republikaner hinter sich versammelt.
Einen ganz Prominenten hat er an seiner Seite und das ist wichtig. Wir sind im Präsidentschaftswahlkampf. Donald Trump hat gleichfalls seine Position verändert. Donald Trump, der Kandidat der Republikaner oder wahrscheinliche Kandidat der Republikaner, er ist noch nicht offiziell nominiert, aber er wird nominiert werden, hat gesagt, Marjorie Taylor Greens Kritik an Johnson, ihr Vergleich mit der Gestapo sei unglücklich, ihr sturer Versuch, ihn über die, also Johnson über die Ukraine-Hilfen zu stürzen, sei gleichfalls unglücklich. Das Land habe größere Probleme. Und dann das, was für Johnson wirklich zählt. Donald Trump sagte explizit, ich stehe an der Seite des Speakers. Und dann kann man davon ausgehen, dass im Präsidentschaftswahlkampf die Partei, die ja dann doch in Wahlkampfzeiten jedenfalls immer wieder zusammenhält. Ich bin ein bisschen vorsichtig bei der Formulierung in diesen Zeiten, dass diese Partei nicht den eigenen Sprecher stürzt, wenn sie gerade eine Präsidentschaftswahl gewinnen will. Auf seiner eigenen Plattform Truth Social hat Trump geschrieben, dass das Überleben der Ukraine für Europa viel wichtiger sei als für die USA, aber es ist auch für uns wichtig. Und das ist mindestens eine Justierung der eigenen Position, weil Trump es zuletzt ja nun ganz anders formuliert hat, Rike.
Ja, er war die treibende Kraft dahinter, dass dieses Gesetzespaket für die Ukraine nicht zur Abstimmung gestellt wurde. Er hat Druck ausgeübt auf Johnson, auf seine gesamte, auf, ich sage schon seine gesamte republikanische Fraktion, so ist es eigentlich nicht, aber in der Realität war es so, dass Trump versucht hat, diese Fraktion in eine Richtung zu dirigieren, die ihm im Wahlkampf dienlich ist. Und daran sieht man, finde ich schon, dass natürlich auch Trump, der oft so erratisch ist, der, glaube ich, viel aus dem Bauch heraus macht, was auch Auftritte angeht, schon aber auch ein strategisches Verständnis hat und, glaube ich, den Moment erkannt hat, als es auch in der amerikanischen Öffentlichkeit kippte, dass diese Blockade, dass dieses Nichtstun, dass die Verzweiflung der Ukraine, dass der auch globale Druck, dass etwas passieren muss, doch in diesem Moment überwogen hat, die Blockade, die Trump so lange aufrechterhalten hatte. Und dann Mike Johnson nach Mar-a-Lago einzuladen, sich mit ihm zusammen vor die Presse zu stellen, ungefähr eine Woche bevor dann abgestimmt wurde, das ist natürlich dann ein deutliches Signal gewesen. Ebenso schnell hat Trump aber auch fast wieder das Interesse verloren, weil nach der Abstimmung, da war er auf Truth Social schon eigentlich nur noch mit seinem Prozess in New York beschäftigt, über den wir jetzt ja gleich sprechen, schrieb dann aber noch ein einziges Posting, indem er sagte, Deutschland und andere europäische Länder haben massive Haushaltsüberschüsse, während wir Milliarden für ihre Verteidigung ausgeben. Da war er schon wieder im bekannten Wahlkampfmodus. Ansonsten aber hat er sich mehr damit befasst, was ihn derzeit montags, dienstags, donnerstags und freitags beschäftigt, nämlich sein Gerichtsverfahren, der Prozess in New York.
Tatsächlich, es ist soweit. Ne? Wir haben oft darüber geredet, Rike, wie der Prozess oder die Prozesse verzögert worden sind, weiter verzögert werden sollten. Aber Donald Trump steht vor Gericht seit einigen Tagen. Es geht um 34 mutmaßliche Verbrechen, Anklagepunkte jedenfalls wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen. Donald Trump habe, so jedenfalls die Staatsanwaltschaft, wiederholt und in betrügerischer Absicht Geschäftsunterlagen gefälscht, um kriminelles Verhalten zu vertuschen, dass schädliche Informationen vor der Öffentlichkeit während der Präsidentschaftswahlen 2016 verbergen sollte. Das ist eine offizielle Formulierung. Davon geht die Staatsanwaltschaft aus. Der Hintergrund, wir kommen gleich noch zu einigen Details. Stormy Daniels, der Name wird unseren Hörerinnen und Hörern etwas sagen. Ehemals, das ist ein Pseudonym einer ehemaligen Pornodarstellerin, die behauptete und behauptet, sie habe eine Affäre mit Donald Trump gehabt, was Donald Trump bestreitet. Und dann gab es den Versuch, Schweigegeld zu zahlen, beziehungsweise es wurde gezahlt, aber es brachte Stormy Daniels nicht zum Schweigen, Schweigegeld also zu zahlen. Und diese Zahlung wurde mutmaßlich mit dem Wahlkampf verknüpft. Spendengelder wurden zweckentwendet, so die Staatsanwaltschaft.
Und darum geht es. Und in der vergangenen Woche begann der Prozess schon. Und es ist ein sogenannter Geschworenenprozess. Das heißt, 12 Geschworene werden das Urteil in diesem Prozess fällen, nicht der Vorsitzende Richter. Der hat angeordnet, weil es eben so ein krasser Prozess ist, dass die Identität der Geschworenen während des Prozesses vertraulich behandelt werden sollten, dass Reporter bitte einige Informationen zurückhalten sollten, die sie identifizieren könnten. Es hat auch ein paar Tage gedauert, bis diese 12 Juroren ausgewählt waren. Das ist ja auch immer ein Haushandlungsprozess zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung, weil natürlich beide Seiten versuchen, eher eine Geschworenenauswahl hinzubekommen, die mutmaßlich ihrer Sache dienlich sind. Und es gab sehr, sehr viele, die diesen Aufruf für Jury Duty, wie es im Englischen heißt, bekommen haben und schon auf die erste Frage, ob sie denn fair und unabhängig über diesen Prozess entscheiden könnten, die Hand gehoben haben und gesagt haben, nein, das könnten sie nicht und wer mag es ihnen verdenken, weil es geht eben um den ehemaligen Präsidenten. Trump war 4 Jahre Präsident. Es gibt wahrscheinlich nur sehr wenige AmerikanerInnen, die keine Meinung zu ihm haben und sich davon freizumachen und zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf das, was mir hier an Fakten präsentiert wird und urteile nur darüber ist natürlich schwer. Es wurde dann am Ende eine Jury aus, so viel weiß man, 7 Männern, 5 Frauen. Man weiß auch, wo sie leben in New York, was sie arbeiten, was sie für Hobbys haben, wie sie sich informieren, also welche Zeitungen oder Medien sie konsumieren, ob sie einen Uni-Abschluss haben oder nicht. Also schon relativ viel. Und so kam es auch dazu, dass eine Geschworene jetzt jüngst in diesen Tagen noch abgesprungen ist, weil sie, so sagt sie es selbst, Angst hatte, dass ihre Identität doch herauskommen würde, da sie so viele Nachrichten von Freunden und Bekannten bekommen hätte. Das heißt, offensichtlich das, was eben die US-Medien alles berichtet haben, was ich gerade dargestellt habe, hat in ihrem Umfeld offensichtlich dazu geführt, dass einige dachten, Mensch, das bist doch du. Und die Angst davor, dass Adressen, Namen, sonst was an die Öffentlichkeit gelangen, sehr groß ist. Und ich kann das in dem politischen und gesellschaftlichen Klima, in dem sich die USA befinden, durchaus nachvollziehen.
Und dann am Montag begann es, die Eröffnungsplädoyers. Kameras gibt's nicht im Gerichtssaal, ungewöhnlich für die USA, nicht ungewöhnlich für New York. Sie sind schlicht nicht zugelassen. Es gibt Fotos und Journalisten sitzen natürlich im Saal. Donald Trump selbst, ja, wie beschreibt man ihn, Rieke? Verschlafen kann man sagen. Er ist, so jedenfalls legen es die Bilder nahe, die Fotos nahe, hin und wieder eingenickt. Menschen, die im Saal sind, haben es so beschrieben. Fatal auf der politischen Ebene sind solche Bilder. Donald Trump, dem die Konzentration ausgegangen sein könnte, der erschöpft gewesen sein könnte und vor allem, das muss man glaube ich gar nicht besonders in Erinnerung rufen, es geht in dem Präsidentschaftswahlkampf, der ja parallel läuft, immer um die Frage, wie fit sind eigentlich die beiden Kandidaten und Donald Trump hat sich natürlich als immer fitten, niemals schläfrigen, niemals nachlassenden Gegenentwurf zu Sleepy Joe dargestellt, wie er Joe Biden nennt. Ist er eingeschlafen? Es sieht tatsächlich so aus. Schlecht frisiert übrigens war er obendrein noch.
Ist Donald Trump jemals gut frisiert?
Ich wollte gerade sagen, eine eigenwillige Frisur hat er immer, aber das sah schon nochmal ganz besonders wirr aus und er machte also keinen guten Eindruck vor Gericht. Es ist schwer als Angeklagter einen guten Eindruck zu machen. Ich weiß, aber die Bilder waren nicht günstig für ihn. Donald Trump war übrigens schweigsam. Er hat sehr, sehr wenig gesagt, sehr karg geantwortet. Es gibt dann immer hinterher vor dem Gerichtssaal Statements von ihm, aber im Gerichtssaal schweigt er. Das ist natürlich mit den Anwälten so besprochen. Der Richter Juan Merchan hatte bereits in der vergangenen Woche ein Redeverbot verhängt gegen die Staatsanwälte und auch gegen die Familien, gegen Geschworene und Zeugen. Merchan ist übrigens registrierter Demokrat. Er war aber auch schon mal Republikaner, er hat also die Parteizugehörigkeit gewechselt. Er gilt als Moderat und ja, Law and Order Man, also als strenger Vertreter des Rechts. Man könnte auch sagen, no nonsense, wenig humorvolle Kommentare im Gericht. Ich glaube, das ist diesem Prozess auch angemessen. Ernannt wurde er von Michael Bloomberg, dem damaligen Bürgermeister von New York City.
Und er hat, glaube ich, klargemacht, dass es sein Gerichtssaal ist, dass er dort die Kontrolle hat. Und das ist natürlich etwas, was Trump auch nicht passt. Deswegen ist er, glaube ich, entweder schläfrig oder frustriert. Also eins von beidem. So wird es auf jeden Fall beschrieben von den anwesenden Journalistinnen. Und über dieses Redeverbot wurde an Prozesstag 2 in dieser Woche lange, lange gesprochen, weil die Staatsanwaltschaft sagt, Trump würde permanent dagegen verstoßen in seinen Social Media Posts und anderweitig, weil er natürlich Michael Cohen, seinen ehemaligen Anwalt und Fixer, der eben diese 130.000 Dollar an Stormy Daniels gezahlt haben soll. Der ist natürlich der Kronzeuge in diesem Verfahren und gegen den hetzt Trump auch. Und das verstößt natürlich aus Sicht der Staatsanwaltschaft gegen eben dieses Redeverbot. Und sie wollen, dass Trump für jedes dieser Postings, jede seiner Aussagen eine Strafe zahlt. Und da ging es schon hoch her. Und noch hat der Richter darüber nicht entschieden. Aber daran zeigt sich, dass die Intensität hoch ist. Und Trump eben, wenn er dann nach den Prozessen oder vor den Prozesstagen die Chance hat, vor die Kameras zu treten, versucht er eben eine politische Hetzjagd, wie immer, daraus zu machen. Das ist seine Rhetorik, auch in diesem Fall. Wir hören ihn einmal vom Anfang der Woche, als er länglich, also es waren, glaube ich, insgesamt so 8-9 Minuten, gesprochen hat. Wir hören gleich einen Auszug und er sagt darin, ich bin der führende Kandidat hier. Ich schlage Biden, ich schlage die Republikaner, ich habe die Nominierung sicher und dafür versuchen sie mich aus dem Rennen zu kriegen. Dass ich Schecks für einen Anwalt unterschrieben habe, einen Ex-Anwalt, dafür wollen sie mich anklagen. Ich sollte jetzt in Georgia sein, in Florida, ich sollte an vielen Orten sein, um Wahlkampf zu machen und jetzt sitze ich hier. Es ist unfair, der Richter ist auch befangen, es ist wirklich unfair. Es ist eine Biden-Hexenjagd, um mich vom Wahlkampf abzuhalten. Hier also einmal Donald Trump.
I got indicted. I'm the leading candidate. I'm beating Biden. I'm beating the Republicans now. I have the nomination. And this is what they try to take me off the trail for. That checks being paid to a lawyer. He is a lawyer, or was a lawyer. This is what took me off and takes me off the campaign trail. Because I should be in Georgia now. I should be in Florida now. I should be in a lot of different places right now campaigning, and I'm sitting here. And this will go on for a long time. It's very unfair. The judge is conflicted, as you know. It's very unfair what's going on. This is a Biden witch hunt to keep me off the campaign trail.
Das Eingangsstatement, das Plädoyer für die Staatsanwaltschaft, hat der Staatsanwalt Matthew Colangelo gehalten, etwa 40 Minuten lang. Er sagte, dass es um eine kriminelle Verschwörung gehe, um Vertuschung. Er sagte, dass die Beweise zeigen würden, dass es sich nicht um einen Spin oder eine Strategie, also politisches Agieren durch die Staatsanwaltschaft handle, sondern dass es eine geplante, koordinierte, lang andauernde Verschwörung gebe durch Donald Trump, um die Wahl 2016 zu beeinflussen, um Trump durch illegale Ausgaben zu helfen, gewählt zu werden. Colangelo sagte, das sei schlicht und einfach Wahlbetrug. Er zeichnet also ein großes Bild, ein weites Bild. Es gehe aus Sicht der Staatsanwaltschaft nicht um bloße Fälschung oder Interpretation von Geschäftsunterlagen, sondern ums maximale Wahlbetrug. Das Wort fiel gerade schon. Todd Blanche, Anwalt von Donald Trump, hat eine andere Interpretation der Dinge, Rieke.
Ja, Trumps Anwalt sagt, Trump habe kein Verbrechen begangen. Auf die Antwort oder die Antwort auf den Vorwurf mit den Schweigegeldzahlungen wurde versucht, die Wahl zu beeinflussen, sagt er, Zitat, das nennt man Demokratie. Er findet nichts an diesem Vorgang. Er sagt, Trump habe einfach ein paar Schecks unterschrieben und sich nichts weiter dabei gedacht. Sprich, sie wollen Michael Cohen die Schuld in die Schuhe schieben und sagen, er ist der Schuldige, er ist der Anwalt, der das alles gemacht hat, und mein Mandant, der hat doch einfach nur, wie es in so Kreisen so üblich ist, die Schecks, die ihm hingelegt wurden, unterzeichnet. Er macht ein Bild auf von einer New Yorker High Society, in der es ganz normal sei, dass Zeitungen entscheiden, was sie veröffentlichen, was sie nicht veröffentlichen, dass das bei prominenten und berühmten und wohlhabenden Leuten ständig passieren würde, dass es keine Rolle spielen würde, ob es dahinter einen Plan gäbe oder nicht, denn es würde nicht gegen ein Gesetz verstoßen, wenn eben der National Enquirer entscheiden würde, gewisse Geschichten über einen Donald Trump nicht zu drucken.
Du hast das Stichwort gegeben, Rieke, der National Enquirer, ein Schundblatt, ein Schmierenblatt, so wird es in den USA genannt und zu Recht genannt, ein Blatt, das man mit Boulevard wirklich nur sehr schonend umschreiben würde. Der National Enquirer hat in der Vergangenheit immer wieder mal Geschichten schlicht erfunden, ohne jeden Beleg. Der erste Hauptzeuge im Gerichtssaal war David Packer, ehemaliger Verleger jenes National Enquirer, einstiger Freund Donald Trumps, Vertrauter. Und jener Packer, dem Immunität für seine Aussage zugesichert worden war, hat gesagt, er habe Stormy Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, damals vom Markt gekauft, so ein Fachbegriff, also die Geschichte begraben. Er habe ihr Exklusivrechte abgekauft für jene Geschichte, aber nicht um die Enthüllung zu drucken, sondern um sie verschwinden zu lassen. Wir haben Scheckbuchjournalismus gemacht, so Packer. Die Affäre, wenn es denn eine war, spielte laut Stormy Daniels alias Stephanie Clifford 2006. Sie begann oder habe begonnen in Lake Tahoe in Kalifornien am Rande eines Golfturniers. Dort habe die Beziehung Cliffords zu Trump, die sexuelle Beziehung, begonnen. Donald Trump war damals mit der heutigen First Lady Melania gerade verheiratet oder frisch verheiratet. Und dann seien Daniels und Trump bis 2007 in Kontakt geblieben, so jedenfalls sagt sie es.
Packer hat in diesen ersten zwei Prozesstagen, an denen er ausgesagt hat, sehr, sehr ausführlich über dieses Catch-and-Kill-Prinzip gesprochen, also Geschichten einzufangen, um sie dann zu beerdigen. Da geht es natürlich nicht nur um Stormy Daniels, es gibt auch andere Erzählungen von einem Portier im Trump Tower, der etwas zu verkaufen gehabt habe. Es gibt noch das ehemalige Playmate Karen McDougal, die sind allerdings alle nicht Teil dieser Anklage, genauso wenig wie es das ist, was der Staatsanwaltschaft in seinem Eröffnungsplädoyer versucht hat, nämlich die große Verschwörung aufzumachen. Das ist nicht Teil der Anklage. Es geht da wirklich sehr konkret um diese 34 Fälle, die die Staatsanwaltschaft aus ihrer Sicht gefunden hat, in der eben gegen das Wahlkampfspendengesetz verstoßen worden sein soll. Und das ist das, worüber die Geschworenen entscheiden müssen. Es ist die Frage, ob es eine gute Taktik ist von der Staatsanwaltschaft, diesen größeren Fall aufzuziehen. Aber es geht natürlich in solchen Prozessen viel um Erzählungen, die Vertuschung auf der einen Seite, die High Society, in der das ganz normal ist, auf der anderen Seite. Ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen interessante Geschichten über ein New York der Nullerjahre auch hören. Allein das ist natürlich schon interessant. Sollte es zu einem Urteil kommen, dafür müssten die 12 Geschworenen einstimmig dafür sein, dass die Fakten der Staatsanwaltschaft und die Beweise so gut sind, dass sie sagen, ja, Donald Trump ist schuldig. Das muss eine einstimmige Entscheidung sein. Wenn nur eine Geschworene, ein Geschworener sagt, sie glaubt nicht an Donald Trumps Schuld, dann hat man eine sogenannte Hung Jury und damit wäre er nicht verurteilt. Sollte er verurteilt sein, gibt es in New York für diese Vorwürfe bis zu 4 Jahren Haft.
Und damit, Rieke, zu unserer Abschiedsabschluss-Wunder-Rubrik.
Get Out.
Rieke, dein Get Out für heute.
Es ist The Tortured Poets Department, das neue, das 11. Album von Taylor Swift. Wir haben in der Vergangenheit häufiger über sie geredet, nicht so häufig über ihre Musik. Jetzt hat sie etwas Neues produziert. Es sind 15 Songs und dann, gerade als sie diese 15 Songs auf Spotify veröffentlicht hatte, hat sie noch, während die Musikjournalisten hörten und die ersten Rezensionen schrieben, eine Anthologieversion ihres Albums veröffentlicht, das dann auf insgesamt 31 Songs kommt. Also trotz aller Boulevardgeschichten, Touren, Datinggeschichten, Super Bowl-Teilnahmen hat Taylor Swift es auch geschafft, noch sehr produktiv Musik zu machen. Und es ist ein, ich möchte sagen, klassisches Taylor Swift-Album. Wenn man es anfängt zu hören, hört man sofort, es ist Swift. Es ist, ich finde, ein schönes Album. Mein Kollege Daniel Gerhardt hat geschrieben, es stört nicht beim Weinen. Und genau so ist es ein bisschen. Es befasst sich natürlich viel wieder mit Fragen von Liebe, Beziehungen, Trennungen. Und was aber interessant ist daran, ist, dass, finde ich, Swift einfach sehr kreativ mit Sprache umgeht. Es ist nicht simpel, wie sie textet. Es gibt Medien in den USA, die einzelne Wörter tatsächlich für die, glaube ich, junge Community quasi dudenmäßig erklärt, was sie überhaupt bedeuten. Es gibt Universitätsklassen, die sich mit der Poetry von Taylor Swift auseinandersetzen. Und ich finde, es ist gelungen und man kann es gut hören, auch wenn man nicht weint.
Ich wollte noch ganz kurz einhaken. Es gab einige scharfe Kritiken. Es gab auch Hymnen, aber ich war ganz überrascht, dass die New York Times, die Taylor Swift eigentlich ja täglich feiert, weil sie weiß, dass diese Texte geklickt werden, dieses Album ziemlich verrissen hat. Du bist anderer Meinung.
Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Taylor Swift-Fan, weil es mir in den vergangenen Monaten ein bisschen zu viel wurde mit der Debatte um und über ihre Person. Aber ich mag das Album schon. Ich bin aber natürlich auch keine Musikkritikerin, sondern einfach nur private Hörerin. Habe auch gesehen, dass New York Times und ich glaube auch der New Yorker nicht ganz so euphorisch waren wie sonst. Es gab aber eben auch andere. Ich frage mich, wie lange sie diese Art von Texten und Musik noch weiter, ich habe gerade gesagt, das 11. Album, also ich glaube, an irgendeinem Punkt muss sie sich ein bisschen neu erfinden, so wie Beyoncé es ja schon in den letzten Jahren immer wieder getan hat, die jetzt, ich glaube, habe ich es schon mal mitgebracht als Get Out bestimmt. Ich kann es mir fast gar nicht anders vorstellen. Das neue Beyoncé-Album mit großen Country-Einflüssen. Das hat Taylor Swift aus meiner Sicht in den letzten Jahren nicht gemacht. Sie ist sich treu geblieben. Damit ist sie wahnsinnig erfolgreich. Und ich glaube, das nächste Album Nummer 12, das müsste dann vielleicht mal etwas anderes sein. Aber wie gesagt, ich mag es ganz gerne, das ist wahrscheinlich nicht das größte Kompliment, aber man kann es so gut weghören auch, so nebenbei.
Ich finde das völlig in Ordnung als Kriterium für Musik, ob man nun weint oder nicht, Rieke, was für ein schöner Satz. Ich habe eine Kombination aus zwei Büchern mitgebracht, was ungewöhnlich ist, aber ich habe sie tatsächlich so parallel gelesen und gehört und bin hin und her gewechselt, was ich manchmal mache, wenn ich auch ein bisschen Abstand zu einem Text haben möchte. Das eine ist Knife von Salman Rushdie. Rieke, wir haben im vergangenen Jahr, als wir mit der Jury Rushdie den Friedenspreis verliehen haben, also mit der Jury des Friedenspreises natürlich, viel über Rushdie geredet. Dieser Text nun, Knife, beschreibt das Attentat, beschreibt das Leben nach dem Attentat, also wie Rushdie zurück ins Leben fand. Ich möchte in diesem Fall die Hörversion, die Audioversion, die man ganz leicht über Audible zum Beispiel und natürlich auch auf anderen Wegen finden kann, empfehlen, weil Rushdie selber liest. Und hören wir doch einmal den ersten Satz dieses tatsächlich sehr bewegenden, an manchen Stellen kühlen, aber dann eben sehr analytisch kühlen Textes. Hier der erste Satz aus Knife.
At 10:45 on August the 12th, 2022, on a sunny Friday morning in upstate New York, I was attacked and almost killed by a young man with a knife just after I came out on stage at the amphitheater in Chautauqua to talk about the importance of keeping writers safe from harm.
Und der zweite Text, das zweite Buch, Rieke, ist American Mother von Colm McCann und Diane Foley. American Mother ist ein Buch über eine Mutter, mit der teilweise oder in großen Passagen, in den längsten Passagen aus Sicht einer Mutter geschrieben. Und Diane Foley, und das ist wirklich bewegend, zutiefst anrührend, ist die Mutter von James Foley, der, wir erinnern uns, in Syrien gekidnappt wurde, in Nordsyrien 2014 dann im August ermordet wurde. Da kommen einem die Tränen, wenn man es beschreiben will, wie er ermordet wurde, weil das Video um die Welt ging damals, die Fotos um die Welt gingen. Und wie Diane Foley erfuhr, dass ihr Sohn in Syrien getötet worden war, hingerichtet, ist gar kein Wort dafür, hingerichtet worden war, erzählt dieser Text, erzählt dieses Buch. Colm McCann, ein meisterhafter Romanautor, eines seiner schönsten Werke ist Der Tänzer über Nureyev, ein Roman, keine Biografie, hat also dieses Buch teilweise beobachtend geschrieben und teilweise in der ersten Person aus Sicht der Mutter. American Mother.
Liegt bei mir ganz oben auf dem Stapel, und aber ich glaube, das ist so ein Buch, für das braucht man den richtigen Moment und die richtige Zeit.
Und hin und wieder ein bisschen Abstand dazu, ja.
Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns in der Regel alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen.
Und wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns wie immer unter okamerica@zeit.de. Bis bald.
Bis dann.
OK America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Produziert von Pool Artists. Thank you.